Du trainierst seit Jahren, hast Disziplin, aber irgendwas hat sich verändert. Die Regeneration dauert länger, die Fortschritte kommen langsamer. Die Schulter zickt. Und wenn du die 30, 40, 50 oder 60 schon überschritten hast, dann hast du dich vielleicht auch schon gefragt, muss ich mich jetzt damit abfinden, dass es bergab geht? Die Antwort lautet nein. Aber du musst wahrscheinlich etwas Grundlegendes ändern in der Art, wie du trainierst. Hier ist die Wahrheit. Die meisten Menschen trainieren mit 50 aufwärts immer noch so wie andere mit 25. Und sie ignorieren häufig die Signale ihres Körpers. Sie pushen sich mit dem Ego statt mit Intelligenz. Und dann zahlen sie am Ende den Preis dafür. In Form von Verletzungen, Frust und dem Gefühl, dass der eigene Körper zum Gegner geworden ist. Aber es geht auch anders. Was wäre, wenn das Training mit 50 aufwärts nicht bedeutet, dich mit weniger zufrieden zu geben, sondern schlauer zu werden? Was wäre, wenn du beweglicher, kraftvoller und vitaler sein könntest als vielleicht noch mit 30? In dieser Folge ist jemand zu Gast, der genau das verkörpert. Er ist 57 und macht fortgeschrittene Calisthenics-Skills, die Athleten, die halb so alt sind wie er, neidisch machen. Handstände, Muscle-Ups und dabei ist er noch beweglicher als die meisten in ihren 20ern. Dieser Mann hat über 4 Jahrzehnte Erfahrung als Personal Trainer, war Conditioning Coach für ein professionelles Eishockey-Team und inspiriert auf Instagram 1,6 Millionen Menschen mit seiner Botschaft: Wahre Fitness entsteht nicht aus Zwang, sondern aus der Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele. Und dabei darf es auch ruhig mal ein bisschen philosophischer werden. Das Training von früher kann nun mal mit über 50 nach hinten losgehen. Warum das so ist, erfährst du genauso in dieser Folge, wie du mit weniger Trainingsvolumen, aber mit mehr Intelligenz bessere Ergebnisse erzielst. Wir sprechen über das Free-Moving-Konzept, eine ziemlich besondere Art, deinem Körper zuzuhören. Und du bekommst auch sofort umsetzbare Tipps für dein Training, die du ab morgen umsetzen kannst, mit an die Hand. Wenn du also nicht akzeptieren willst, dass es mit dem Alter halt bergab geht, und wenn du bereit bist, intelligenter zu trainieren statt nur härter, dann ist diese Folge für dich. Und ich freue mich jetzt an dieser Stelle sehr, ihn heute hier im Gespräch zu haben. Er ist auch bekannt als der Spirit Body Architect. Und damit wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Gespräch mit Stefan Sachsinger.
Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er ist seit 2004 bekennender Podcast-Junkie, Marc Maslow.
Moin, Stefan.
Einen wunderschönen guten Morgen, Marc.
Du bist schon 57 und machst Dinge mit deinem Körper, die Athleten, die halb so alt sind wie du, neidisch machen. Das sieht man auch sehr gut bei dir auf deinem Instagram-Kanal, der sehr sehenswert ist, den wir auch verlinken hier in der Folge. Ja, was ich da bei dir gesehen habe, sind so Dinge wie Handstands, Muscle-Ups, vielleicht sogar die ein oder andere Human Flag. All das ist nicht ein Partytrick bei dir, sondern es ist Teil deines täglichen Lebens, dass du mit deinem Körper arbeitest, dass du eine krasse Athletik hast. Ich will aber in diesem Gespräch nicht mit deinen Skills starten, sondern ich würde ganz gern mit dir als Menschen starten und die Frage beleuchten, was treibt dich eigentlich an? Und gab es bei dir im Leben einen Moment, bei dem du gemerkt hast, so will ich leben und so möchte ich auch älter werden?
Also was mich antreibt, ist das Leben selbst. Das Leben hat uns allen diesen kostbaren Körper geschenkt, dieses unglaubliche Erfahrungsinstrument. Und genau dieses Leben treibt mich eben an, dieses kostbare Werkzeug einfach adäquat, natürlich zu benutzen. Und das hatte ich eigentlich schon von klein auf. Ich habe also sehr früh angefangen mit allen möglichen Sportarten, mit Turnen, Leichtathletik, Eishockey, Fußball, alles, was man halt so macht, was es bei uns in der Gegend auch gab. Mein Vater war hier bei uns im Ort sowohl der Trainer für die Turner, dann später für die Leichtathleten. Und so bin ich da einfach reingewachsen wirklich ständig mit dem Körper in irgendeiner Form was zu machen. Und es war natürlich am Anfang und ging schon sehr früh los mit einer gewissen Wettkampfroutine. Das heißt, ich habe dann sehr, sehr viele Jahre regelmäßig Wettkämpfe gemacht, Spiele, Wettkämpfe und so weiter. Und kam da so in dieses Fahrwasser hinein, als junger Mensch schon, mich über die Leistung zu definieren. Also was kann der Körper? Habe mir meine Anerkennung, mein Lob und so weiter über Platzierungen geholt. Und so bin ich halt einfach weiter marschiert, meinen Weg. Und habe das, was ich sonst im Leben nicht bekommen habe, immer versucht über den Körper, über die Leistung und auch über das körperliche Aussehen, als ich dann Teenager war und so weiter, mir zu holen. Okay? Im Nachhinein betrachtet war es natürlich ein Kompensationsmechanismus, irgendwas hat gefehlt. Irgendwas war mangelhaft oder so, wie ich das selbst gesehen habe. Unsere Selbstimages, die werden sehr, sehr früh gebildet im Leben. Und dann kommt natürlich auch die ganze Gesellschaft mit dazu, wie die Gesellschaft tickt, was angesagt ist, was nicht angesagt ist. Und ja, und in diese Falle tappen wir alle, mehr oder weniger. Und ich bin da natürlich sehr stark dann als 13-, 14-Jähriger noch mehr reingefallen, als ich begonnen habe, Krafttraining zu machen, weil mir eben immer schon diese, zur damaligen Zeit, diese Männer aus den Sandalenfilmen unglaublich imponiert haben und ich einfach das Gefühl gehabt habe, wenn ich so werde, dann bin ich safe, dann bin ich unantastbar, dann stehe ich über den Dingen, dann kann mir keiner was, dann habe ich mich gut gewappnet fürs Leben sozusagen. Und so habe ich es dann auch gemacht und viel trainiert und meinem Körper viel, wahrscheinlich im Nachhinein betrachtet, viel zugemutet. Aber wenn man jung ist und so weiter, dann steckt der Körper halt unglaublich viel weg. Und so bin ich dann weiter marschiert im Sinne von viel, viel Krafttraining gemacht. Ich bin damals auch noch Bob gefahren, war also ziemlich schwer, habe sehr, sehr viel Athletik betrieben, sehr schwere Gewichte bewegt. Und hatte dann mit Anfang 20, ich glaube, ich war 23, einen Bandscheibenvorfall, der ziemlich schmerzhaft war. Und ich, ungeduldig, naiv und dumm, wie ich war, mich damals operieren habe lassen. Mit 24, was mitunter der größte Fehler war, den ich in meinem Leben gemacht habe. Weil man heutzutage weiß, dass das alles ganz anders wieder zu korrigieren wäre und so weiter. Ich war halt einfach ungeduldig, wollte sofort wieder Fuß fassen mit der Leistung vor dem Vorfall. Und ja, hab da ziemlich gelitten. Also wenn du dann so als 115-Kilo-Mann dastehst und nur noch auf allen Vieren krabbeln kannst, dann hat mir das Leben damals schon einen sehr, sehr heftigen Schuss vor den Bug präsentiert. Da bin ich demütig geworden im Sinne von, das Leben hat mir gezeigt, dass es mit dem Ansatz oder mit dieser viel hilft viel und no pain, no gain Geschichte, dass das nicht der Weg ist, den das Leben für mich vorgesehen hat. Und ab dem Zeitpunkt, das war 1992, als ich da operiert wurde, ab dem Zeitpunkt habe ich dann schon begonnen, das ein oder andere zu verändern. Hab dann Gewicht reduziert, nicht mehr so schwer trainiert, auch mehr Cardio. Zu der Zeit war damals bei uns Mountainbike sehr, sehr angesagt oder kam gerade auf und bin da sehr viel Rad gefahren, um Gewicht zu reduzieren. Habe auch sehr viel Reha gemacht, habe mir damals ein unglaublich starkes Core aufgebaut, weil ich einfach wusste, um das wirklich nicht wieder erfahren zu müssen, brauche ich vor allen Dingen ein Core. Und zwar eins, das wirklich bulletproof ist. Rundherum, von allen Winkeln, aus allen Ecken und Enden und habe da einfach mir wirklich eine Körpermitte antrainiert, die, ich sage jetzt mal, bis heute ganz gut gehalten hat. Bin natürlich immer dran geblieben. Ich spüre es immer noch. Also das ist nicht so, dass das weg ist. Es gibt Tage, da habe ich einfach Kreuzweh, wie man so schön sagt, Kreuzschmerzen. Und habe aber Mittel und Wege gefunden, damit gut zu leben, wie entsprechend habe ich meinen Körper trainiert, mein Gewicht gehalten und gewisse Übungen einfach vermieden, aber gewisse Übungen auch regelmäßig, vor allen Dingen die Basics, regelmäßig gemacht, damit ich einfach irgendwo, ja, einfach gut stabil bin in dieser sehr, sehr wichtigen Körpermitte, im Rumpfbereich.
Wo war dein Bandscheibenvorfall?
L5-S1, ganz unten. Also die unterste Etage. Ich habe halt zu der Zeit, wir haben halt sehr, sehr schwer Kreuz gehoben und wirklich tiefe, schwere Kniebeugen. Und dann im Winter beim Bobfahren mit so dünnen Anzügen die schweren Bobs rumgeschleppt bei Minusgraden. Und ich weiß nicht, weißt du, es kann auch sein, dass mein Körper gar nicht so prädestiniert war fürs schwere Heben, wie ich es mir eingebildet habe und wie ich es auch praktiziert habe. Aber ich habe es halt trotzdem gemacht. Und dann habe ich halt irgendwann die Rechnung bekommen und einfach durch Schmerz zum ersten Mal, also durch einen wirklich massiven Schmerz zum ersten Mal so richtig lernen dürfen, die Symptome oder die Botschaften des Körpers ernst zu nehmen. Weil ich habe es natürlich vorher schon gespürt. Es war jetzt nicht so, dass das eine Geschichte war, die von heute auf morgen passiert ist, sondern es war das Motto, okay, gib ihm immer noch mehr drauf und irgendwann war es halt dann durch oder vorbei.
Wenn ich eine Verletzung habe, dann weiß ich eigentlich immer rückblickend, ach Mensch, da waren Warnsignale und ich habe sie nicht ernst genommen. Gerade das, was du ansprichst, diese Definition auch über Leistung, da seine Befriedigung rauszuholen, glaube ich, kennt jeder, der vielleicht so ähnlich gepolt ist, dass man früher oder später an einen Punkt kommt, wo du dann feststellst, es ist doch nicht alles nur Kopfsache. Gerade im Leistungssport musst du ja in der Lage sein, Schmerzen zu ertragen und weiterzumachen. Und die Frage ist ja immer, wo ist dann der Punkt, wo du vielleicht lieber nicht weitermachst?
Weißt du, ich glaube, Schmerz ist natürlich ein Begriff, den man unterschiedlich definieren kann. Schmerz ist immer ein Signal, um irgendetwas zu verändern oder irgendwie zu etwas zu modifizieren oder die Weichen anders zu stellen versus Intensität. Intensität ist im Leistungssport unbedingt notwendig, weil wenn du nicht in einer gewissen Intensitäts- oder in gewisse Phasen kommst, wo die Intensität hoch genug ist, dass du eben deine Leistung immer noch weiter auf ein höheres Niveau hebst, dann funktioniert es nicht. Aber es muss nicht unbedingt ein Schmerz sein, der negativ ist, der unangenehm ist, wenn man seine Hausaufgaben macht. Und da hat sich die Zeit wirklich extrem geändert. Weil in den 80er, 90er Jahren, da gab's diese ganzen Informationen, die man sich heute runterladen kann oder überall downloaden und ansehen kann auf Social Media und so weiter, die gab's nicht. Du musstest also wirklich entweder irgendwelche hochkomplexen Bücher lesen oder wenn du Glück hattest, hattest vielleicht wirklich einen guten Trainer, der schon seinerzeit voraus war, der die Dinge aus einer größeren Perspektive gesehen hat. Wir haben halt damals einfach weniger Wert auf diese ganzen Begleitanwendungen und so weiter gelegt. Regeneration, Mobilisieren, den Körper vor allen Dingen faszial auch zu trainieren, damit der Körper vernetzt als Einheit stärker wird. Komplexe Übungen, wirklich die Schwächen herausfinden und die Schwächen priorisieren. Und nicht immer nur, okay, das sind meine Lieblingsübungen und die jeder gerne mag und da gib ihm und so weiter. Aber das, was so einfach nicht mitwächst oder nicht stark genug ist, das einfach weiter stiefmütterlich zu behandeln. Und du siehst ja selbst auch, wie auch damals die Leistungssportler, nur jetzt Beispiel, Stichwort Boris Becker und so weiter, der ist so alt wie ich. Wenn der damals wahrscheinlich zu seinem Tennistraining noch mehr Krafttraining gemacht hätte, mehr Mobility, mehr Flexibility, noch mehr Acht gegeben hätte, um sein System ganzheitlicher zu unterstützen für den Sport, dann wird der Mann heute wahrscheinlich anders dastehen aus meiner Sicht. Und das ist natürlich nur ein Beispiel, ein sehr, sehr prominentes Beispiel, dass man eben damals zu wenig Wert auf alles, was drumherum wichtig ist für einen Sportler, geachtet hat.
Lass uns in dem Kontext, und das, ich glaube, man hört es auch schon ein bisschen raus jetzt, aber ich würde gern mit dir nochmal über deinen Namen sprechen, The Spirit Body Architect. Das ist ja jetzt kein typischer Name für einen Trainer. Was bedeutet das für dich, diese Verbindung von Spirit und Body, und warum ist dir das gerade auch beim Thema Altern so wichtig?
Viele Menschen glauben, wir sind dieser Körper, und dieser Körper hat eben einen Anfang und ein Ende. Und das habe ich einfach durch meine Meditationspraxis und durch meine Erfahrungen im Leben eben anders erfahren dürfen, dass wir viel, viel mehr sind als eben nur ein vergänglicher Körper, der auf die Welt kommt, älter wird und irgendwann wieder vergeht. Wir haben auch eine Dimension in uns, die man als Sein bezeichnen könnte. Und ohne Sein ist eigentlich der Körper oder das Tun des Körpers und das Tun des Verstandes und so weiter gar nicht möglich. Das heißt, wir brauchen erst einen Kontext, und der Kontext ist eben, das nenne ich Spirit oder Bewusstsein, ist letztendlich das Animierende, das unseren Körpern das Leben einhaucht und uns überhaupt diese menschliche Erfahrung ermöglicht. Das heißt, wir sind eigentlich mehr Spirit, die hier eine menschliche Erfahrung machen. Und deswegen geht es mir auch darum, dass wir unser Leben nicht einfach nur leben, um auf der materiell-physischen Ebene vorwärts zu kommen, weil es irgendwann ja vorbei ist, sondern die Zeit auch, die kostbare Lebenszeit nutzen, um zu realisieren, wer wir eigentlich wirklich sind. Und was eigentlich jetzt schon perfekt ist und glücklich ist, ohne einen Grund dafür zu brauchen. Und wir aber oftmals mit unserem Körper, Verstand, Konstrukt versuchen in der Welt, also da draußen, irgendetwas zu schaffen, das uns irgendwann vielleicht mal glücklich machen wird. Das heißt, wir sind immer auf der Suche nach Glücklichsein. Und da gehören Sportler auch mit dazu. Weil da diese ganzen Grenzerfahrungen, die geben dir halt mal kurzfristig auch so ein erhabenes Gefühl von Freiheit, von absoluter Gegenwärtigkeit, von No Mind, wo du einfach das Gefühl hast, ich bin angekommen, ich bin hier. Ich habe es noch nie so richtig realisiert, aber mein Gefühl gibt mir recht. Wir Menschen, wir haben ein unglaublich großes Geschenk oder eine Fähigkeit, die man Aufmerksamkeit nennt. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit immer nur nach außen lenke, was ich im Außen tun kann, um vermeintlich irgendwann glücklich zu werden, dann werde ich dort nie richtig mit langfristig und nachhaltig ankommen, weil es immer vergänglich ist. Ich meine, jeder kennt es, wir wünschen uns einen schönen Urlaub, wir wollen neue Klamotten, wir wollen 5 Kilo abnehmen, wir wollen irgendeinen Skill schaffen, wir wollen ein neues Auto oder ein Haus, und dann ist es da und es ist ein paar Tage super und wir freuen uns und was weiß ich, und dann verfliegt es wieder, es verwässert sich wieder und dann ist schon wieder der nächste Impuls da. Was brauche ich denn jetzt als nächstes im Außen, um wieder kurzfristig ein Glücksgefühl zu bekommen? Und wenn wir aber unsere Aufmerksamkeit auch im Leben beginnen, nach innen zu wenden, dann können wir erfahren und realisieren, dass es in uns alles schon gibt, was wir eigentlich im Außen suchen. Nämlich eine unglaubliche Weite, eine Leichtigkeit, eine Freiheit, eine Erfüllung, die man eigentlich mit Worten gar nicht erklären kann. Und deswegen haben auch Menschen irgendwann begonnen zu meditieren oder sind früher irgendwo ins Kloster gegangen oder haben sich in eine Höhle gehockt und so weiter, um quasi sich wirklich von diesen äußeren Dingen abzuschotten, um wirklich die Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Ich glaube nicht, dass wir das heutzutage noch brauchen, weil wir haben uns natürlich auch evolutionär weiterentwickelt. Und generell ist auch das Bewusstsein, auch wenn man es manchmal, wenn man die Nachrichten und so weiter anschaut, nicht glauben möchte. Aber ich sehe zwei Strömungen. Zum einen gibt's Leute, die einfach am Alten noch festhalten wollen, die sagen, wie es vor Corona war und so weiter, so soll es wieder sein. Und wir wollen auf Biegen und Brechen, dass es wieder so wird. Und andere sagen, so wird's nimmer werden. Wir müssen uns vom Bewusstsein her weiterentwickeln. Wir müssen aufsteigen. Wir müssen unsere Frequenz als Individuum und auch als Kollektiv erhöhen, damit wir im Ganzen einfach gedeihen, wachsen und über unsere Begrenzungen hinausgehen. Und wenn wir eben den Fokus nach innen lenken, alles, was wir im Außen machen, bekommt eine andere Qualität, weil wir es von einem anderen Platz in uns heraus tun, nämlich von dem Platz des Seins oder des Spirits. Und deswegen nenne ich mich Spirit Body Architect, weil meine Mission ist oder meine Intention ist, als Architekt ist man ja einer, der die Leute bei der Hand nimmt, ihnen hilft, etwas zu gestalten, kreativ zu sein und auch einen Weg aufzuzeigen, wie man was Schönes bauen kann, das einem dann einfach dient, ein glückliches, kraftvolles und ja, einfach auch sinnvolles oder sinnhaftiges Leben zu leben. Weil das ist das Wichtigste für uns. Wenn wir einfach nur leben, um unser Ego ständig irgendwie zu befriedigen, dann werden wir nie irgendwie dieses Leben leben, für das wir eigentlich hierher gekommen sind, um es zu erfahren.
Wie setzt du das für dich um, diese Arbeit im Inneren? Also hast du bestimmte Routinen oder ist das etwas, wo du permanent versuchst, eine Art Aufmerksamkeit, Achtsamkeit oder Bewusstsein zu haben, dafür diesen Blick nach innen zu haben? Vielleicht nimmst du uns auch nochmal mit, wie genau diese innere Welt sich für dich gestaltet.
Also ich bin jemand, der seit vielen Jahren regelmäßig meditiert, täglich, morgens als erstes, ich stehe früh genug auf, dass ich für alles, was danach kommt, einfach noch genügend Zeit habe. Das ist mir so eine heilige halbe Stunde bis Stunde, wie ich meinen Tag morgens beginne. Und früher hatte ich geführte Meditationen oder irgendwelche Techniken und so weiter und so weiter. Mittlerweile sitze ich nur noch in Stille. Das heißt, ich setze mich hin und lenke meine Aufmerksamkeit auf den Kontext, also auf den Raum, in dem der Körper ist, und eben nicht mehr auf den Körper oder auf den Verstand, der natürlich auch bei mir aktiv wird, wenn man morgens aufsteht. Aber ich lenk meine Aufmerksamkeit einfach auf das Gewahrsein oder auf das Bewusstsein. Und damit verschwinden die Gedanken automatisch, weil ich ihnen keine Landefläche anbiete. Weil ich nicht einem Gedanken erlaube, sich mit dem nächsten Gedanken zu verbinden und damit eine Story zu basteln, die mich dann wieder ablenkt vor meinem eigentlichen Seinszustand und im Grunde genommen mich in einen Zustand bringt, in dem ich mich nicht wohlfühle. Ich glaube, wir alle wissen, wie sich's anfühlt, wenn wir hier oben so eine Mind-Attacke haben, wenn wirklich die Geschichten, die wir uns erzählen, richtig penetrant werden und alle möglichen negativen Emotionen triggern, wie unwohl man sich fühlen kann und wie schnell auch Panik und Angst und Sorgen und so weiter in uns auftauchen. Und das ist im Grunde genommen Leiden. Und viele weise Männer oder weise Menschen haben gesagt, die einfach gecheckt haben, um was es geht im Leben, die haben gesagt, okay, Schmerz ist im Leben unvermeidbar, aber Leiden ist optional. Und wenn wir das mal verstanden haben, dass eben Leiden optional ist und dass Leiden einfach etwas ist, was wir uns da oben zurecht reimen und zurecht basteln und wir aufgrund dieser ganzen Gedankenkarusselle oft leiden, weil wir dann immer rauskommen und weil wir einfach versuchen, auf der gleichen Ebene die Lösung zu finden. Das funktioniert nicht. Deswegen bin ich auch jemand, der aufgehört hat, Mentaltraining zu machen. Weil Mentaltraining ist im Grunde genommen etwas, was auf der gleichen Ebene funktionieren soll, wo das Problem besteht. Viel besser ist es, die Ebene zu überschreiten, auf eine höhere Bewusstseinsebene zu gehen und damit diese ganzen Mind-Geschichten und diese Gedankenkarusselle einfach am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen oder wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen, um ihnen nicht mehr die Kraft und die Power zu geben, mich runterzuziehen und mich von meinem Spirit zu entfernen.
Setzt ja voraus, also zwei Dinge eigentlich erstmal wahrzunehmen, welche Gedanken auftauchen. Das war für mich, ich hatte es ja eben, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, gesagt, dass für mich so diese Arbeit mit der inneren Welt, wenn ich es mal so bezeichnen darf, totaler Gamechanger war. Ich war damit, ich glaube, vor 15 oder 20 Jahren zum ersten Mal konfrontiert und dachte, das ist ja der Wahnsinn. Ich habe bisher gar nicht wahrgenommen, dass da all diese Gedanken sind, die ich ja auch selbst beeinflussen kann.
Das ist eben Unbewusstsein.
Was ich gerade auch aus dem Gespräch von dir mitnehme, ist, wie wertvoll diese Investition ist, diese 30 Minuten oder auch 60 Minuten am Tag in eine Meditationspraktik, weil sich der komplette Tag danach positiv verändert. Diese Erfahrung habe ich selbst auch gemacht. Und ich habe in den Phasen, wo ich es auch konsequent durchgezogen habe, und im Moment ist da bei mir noch Luft nach oben, deswegen das nehme ich auch als Impuls jetzt schon mit aus diesem Gespräch wieder für mich, dass ich manchmal Phasen habe, wenn ich in Stille sitze oder liege, dass ich relativ spät erst merke, obwohl ich mir die Zeit nehme, dass diese Gedanken auftauchen. Möchte mich auf meinen Körper fokussieren, ich möchte meinen Körper reinfühlen und ich bemerke, oh, ich plane schon wieder irgendein Thema, irgendein To-Do, was ich an dem Tag habe. Oder es kommt aus dem Nichts her, irgendein Gedanken, der mich aber wegbringt von da, wo ich gerade meine Aufmerksamkeit hinrichten möchte. Allein das schon manchmal ist wie ein schweres Gewicht hochzuheben, das überhaupt wahrzunehmen. Ich vermute, du hast ja diese Praktik jetzt auch schon sehr lange, also denke ich, höre ich so raus, als Teil deines Lebens, dass das wahrscheinlich mit der Zeit auch leichter wird, das wahrzunehmen auf der einen Seite und zweitens auch solche, ja, in dem Fall unproduktiven Gedanken halt wegzuschieben.
Ja, definitiv. Es ist wie ein Muskel. Ein Muskel wird stärker und dicker und leistungsfähiger mit Training. Und ich spreche immer, um den Spirit zu trainieren, spreche ich gerne von inneren Muskeln, von nicht sichtbaren Muskeln, die aber genauso auf Reize reagieren. Wir einfach als Menschen dann auch, wenn wir diesen Call spüren, okay? Wenn du natürlich in deinem Leben irgendwo so weit davon entfernt bist, dass du sagst, nee, um Gottes Willen, das ist überhaupt nicht meins und so weiter, dann ist es auch okay. Dann kann es sein, dass zum späteren Zeitpunkt im Leben das noch kommt oder eben gar nicht. Ich sage das ohne Wertung. Das heißt, jeder Mensch ist da individuell einzigartig. Die einen spüren es, die anderen spüren es nicht. Für mich ist es klar, für mich ist es mit das Wichtigste im Leben, weil ich einfach hier dieses Leben echt so leben möchte, dass das Leid verschwindet und dass einfach Glücklichsein und Zufriedenheit einfach der allgemeine Tenor sind. Nochmal jetzt auf die halbe Stunde oder Stunde, weißt du, für viele Menschen ist es am Anfang natürlich, wenn die beginnen zu meditieren oder beginnen wollen zu meditieren, viel zu lange. Am Anfang reichen auch 5 Minuten oder 10 Minuten. Aber es ist wie mit dem Training genauso. Das Dranbleiben, die Disziplin, Dinge für länger durchzuziehen, ist natürlich hier auch das A und O. Und dann werden diese inneren Muskeln auch sukzessive stärker, allmählich spürt man mehr. Irgendwann gibt es so Momente, wenn du während deines Tages irgendwas machst, wo du vielleicht mal kurz anhältst, wie, was weiß ich, an einer roten Ampel oder du gehst spazieren und bleibst mal stehen oder setzt dich auf eine Bank und schaust einen Baum an oder schaust in den blauen Himmel, dass du im Grunde genommen spürst, dass du davon nicht getrennt bist. Dass du eins bist damit. Und das ist eigentlich das Bewusstsein. Das heißt, die Trennung, die nehmen wir nur wahr, weil wir uns eben sehr stark mit unseren Images und mit unserem Ego identifizieren und damit glauben, okay, wir sind getrennt voneinander und isoliert und wir müssen es als Einzelkämpfer hier mit Ellbogen und so weiter irgendwo schaffen, weil das ist so das Maß der Dinge. Und das spürst du halt mehr und mehr, wenn du beginnst, eine spirituelle Praxis zu machen, dass das eben nicht so ist, dass wir im Grunde genommen alle von dem gleichen Spirit animiert, belebt und beseelt werden. Und zwar auf unterschiedliche individuelle Art und Weisen. Klar, das, was das Leben durch mich zum Ausdruck bringen möchte, ganz speziell, einzigartig, individuell, ist was anderes, was das Leben durch dich mag. Zum Ausdruck bringen möchte oder durch andere Menschen. Aber es kommt aus der gleichen Quelle. Die gleiche Quelle möchte sich durch unterschiedlichste Formen einfach zum Ausdruck bringen. Und wenn wir das spüren, dass wir uns vom Leben mehr führen lassen können, dann kommt auch mehr Vertrauen ins Leben. Im Sinne von, ich lasse mich führen und ich spüre, wenn ich loslasse, wenn ich auch mal anhalte und spüre, was ist eigentlich sonst noch da, außer meinem Mindfuck, das im Grunde genommen rund um die Uhr aktiv ist, wie sich mein Leben von der Qualität und von der Wahrnehmung her verändert. Und weißt du, und irgendwann ist es dann so, wenn du einfach eine regelmäßige Praxis machst, dann kommen eben diese Episoden oder diese kleinen Meditationsminuten oder so untertags viel häufiger automatisch hoch. Das heißt, du möchtest dich wieder reconnecten, weil du einfach merkst, oh, jetzt habe ich mich verrannt. Jetzt habe ich irgendwie ein E-Mail gelesen, da steht was Blödes drin oder ich habe eine komische Message bekommen, die triggert mich und so weiter und so weiter. Und du, bevor du dich drauf einlässt und wieder in die alten, ins alte Fahrwasser schlitterst, dass du einfach sagst, okay, nee, ich habe hier eine Wahl. Wir haben generell eine Wahl von Moment zu Moment im Leben, wie wir mit Dingen umgehen. Und wenn ich jetzt einfach sage, okay, erstmal ankommen, dann das Ding nochmal lesen aus einer anderen Perspektive, dann sieht die Welt schon wieder ganz, ganz anders aus. Und Sport oder Bewegung ist natürlich auch ein super Werkzeug, um in diese Zustände zu kommen. Okay, man kennt's ja, Läuferhigh oder wenn du heute auf dem Berggipfel stehst und du hast einfach 360 Grad freier Rundumblick, okay, unten hängen jetzt im Herbst so ein bisschen der Nebel in den Tälern und du hast oben freien Blick, dann ist das auch etwas sehr Erhabenes. Und so kann man sich's auch metaphorisch vorstellen. So sind wir auch als Menschen. Also das, was unten in der Nebelsuppe ist, das ist unser Mind. Und wenn wir oben stehen und die Sonne ist da und der Himmel ist klar und wir haben einen Rundumblick, das ist unser Spirit. Und deswegen zieht es uns da auch alle hin. Deswegen wollen wir das auch, weil wir wissen intuitiv, wenn wir diese Erfahrung machen, dann komme ich zumindest kurzfristig in diesen Zustand, in diese Wahrnehmung. Es kann natürlich auch in die andere Richtung kippen, dass es einfach zum Kompensationsmechanismus wird. Dass ich jeden Tag nur noch Vollgas irgendwie laufen muss, um zumindest einmal am Tag irgendwo irgendwie von allem weg zu sein und aus der Ablehnung heraus dem Leben gegenüber oder meinen anderen Erfahrungen im Leben irgendwo davon zu laufen. Machen auch viele Leute, gerade ganz viele Leute, die ganz lang laufen. Ob das jetzt gesund ist, das steht auf einem anderen Blatt, körperlich gesund. Aber oftmals ist eine psychologische Komponente da sehr stark involviert.
Ja, das ist, glaube ich, auch ganz individuell unterschiedlich. Bewegung, Training ist ein Tool, sehr natürliches Tool, das ich eben zum Guten und auch zum Nutzen kann, um mir nicht gut zu tun. Um das rauszukriegen, ja, ob ich mir damit gut tue oder nicht, darf ich den Blick nach innen wagen. Ansonsten finde ich es wahrscheinlich erst zu spät raus. Du hast in einem Interview gesagt, das war bei Fitness FAQs, so bin ich auch auf dich gekommen und habe dich dann eingeladen. Das war ein englisches Interview, aber das, was ich mir da rausgeschrieben habe, ist, wenn du mit 50 immer noch trainierst wie mit 20, dann bist du zu stur, den Alterungsprozess zu akzeptieren. Und das fand ich ziemlich bemerkenswert, weil es ja doch ziemlich gegen die Einstellung geht, die man generell wahrnimmt, auch auf sozialen Medien. Du hast schon gesagt, so dieses unsichtbare Skript, no pain, no gain oder Alter ist bloß eine Zahl, all das hört man ja und das widerspricht dem ja so ein bisschen. Was genau meintest du mit dieser Aussage oder meinst du mit der Aussage und auch wo ist die Grenze vielleicht zwischen gesundem Ehrgeiz und ja dem destruktiven Ego, das du ja auch schon angesprochen hast?
Weißt du, das Leben ist ja eigentlich dazu da, um zu wachsen, um weiser zu werden, um seine Lektionen zu lernen und aus den gemachten Lektionen auch zu lernen und entsprechend Dinge zu verändern. Wenn wir natürlich unseren Körper im fortgeschrittenen Alter oder im mittleren Alter, würde ich jetzt mal sagen, einfach immer noch genauso trainieren wollen oder auch strapazieren wollen, wie das vom Kopf her in jungen Jahren, also oder wie der Kopf das noch möchte, wie es in jungen Jahren funktioniert hat, dann glaube ich, tun wir unserem Körper einfach keinen Gefallen, weil wir triggern natürlich durch diesen Ansatz auch durch den älter werdenden Körper immer wieder Verletzungen oder Probleme im Körper, die im Grunde genommen dieses gleichmäßige, wirklich fit bleiben und nachhaltige fit bleiben eigentlich immer wieder aufhalten oder verzögern. Die intelligente oder smarte Herangehensweise ist für mich, einfach fit zu bleiben, vielleicht sogar Muskeln weiter aufzubauen oder Kraft aufzubauen, Skills zu erlernen. Und das ist immer noch möglich, auch jenseits der 50. Aber eben so, dass da einfach so ein organischer Flow drin ist. So ein organischer Flow im Sinne von, okay, heute war vielleicht eine intensive Einheit. Jetzt möchte ich aber dem Körper auf jeden Fall am nächsten Tag irgendwie was Milderes oder was Regenerativeres anbieten und nicht gleich wieder oben drauf, was der Körper mit 20 oder auch mit 30 noch easy weggesteckt hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Und um wirklich auch mit jenseits der 70 und 80, und da gibt's Beispiele, es gibt nicht zu viele, aber wenn man mal so, manchmal gibt's Leute auf Social Media, die eben in der Altersrange sind, wo ich mir echt denke, war unglaublich, und dann weiß ich aber, die müssen irgendwas richtig gemacht haben. dass die eben nicht dann mit 50 schon zwei künstliche Hüften haben, zwei Knie und was weiß ich und so weiter oder einfach irgendwo sich nicht mehr vernünftig bücken können oder ein Problem haben, wenn sie am Boden liegen, irgendwie geschmeidig und mühelos aufzustehen, dann weiß ich, dass da irgendwo einfach der Körper zu sehr gestresst wurde, kann man sagen, oder missbraucht wurde im Sinne von immer zu viel zugemutet. Wir alle kennen das, dass das nicht so einfach ist, das eben zu akzeptieren. Aber das heißt nicht, dass wir dann abbauen müssen oder dass wir weniger körperliche Kapazitäten oder Fähigkeiten haben. Es heißt nur, dass wir einfach ein bisschen sanfter mit uns sein dürfen, wenn wir älter werden. Und man ja auch weiß, dass einfach zu viel Training, zu viel Volumen in dem Alter über 50 einfach dazu führt, dass der Körper eher abbaut, als dass er aufbaut. Und das ist die Kunst eben zu sagen, okay, ich bin trotzdem noch intensiv. Okay? Intensität ist nach wie vor wichtig, aber eben nimmer diese riesigen Volumentraining, wo du, was weiß ich, 1,5-2 Stunden trainierst, weil du vom Kopf her erst dann befriedigt bist oder zufrieden bist, wenn eben das Training genauso stattgefunden hat, wie du das in deinen 20er oder 30ern gemacht hast. Und das ist das, was wir alle lernen dürfen, müssen. Eben da unser Superego, das einfach sagt, okay, gib ihm, er hat immer schon geholfen und so weiter, dass das eben nimmer die richtige Rezeptur ist, sondern dass wir eher von dem Platz kommen, wow, ich bin eigentlich diesem Körper, der mir schon so lange als Erfahrungsinstrument dient, sehr, sehr dankbar. Es ist ein kostbares Instrument und ich möchte ihn gerne so behandeln, dass er eben bis zum Schluss im Idealfall mir dazu dient, dass ich mich gesund, natürlich, schmerzfrei bewegen kann, viele Dinge noch tun kann, die mir wichtig sind und damit der Körper einfach energetisch gesehen auf ein anderes Level gehoben wird. Weil energetisch wird er auf ein anderes Level nur dann gehoben, wenn wir auch bereit sind, eben die alten Muster loszulassen, wie wir als jüngere Menschen getickt haben. Und damit wird alles ein bisschen, verändert sich's. Und damit kommt auch, also so sehe es ich, kommt auch wieder natürliche Freude in die Bewegung. Und das ist mit das Wichtigste, dass ich es nicht als notwendiges Übel mache, weil wenn ich eben nimmer so und so aussehe oder dieses und jenes nimmer kann oder diese und jene Leistung nimmer schaffe, dann fühle ich mich irgendwo schlecht und das, dann zieht's mich runter und dann bin ich in diesem Fahrwasser wieder drin, wo ich leide. Sondern eher, okay, es ist ein unglaublich wertvolles Werkzeug und jetzt ist es noch wichtiger, mich wirklich gut und sorgfältig darum zu kümmern, wie ich es bewege, wie ich es ernähre, das System, welche Dinge ich sonst noch in mein Leben einbaue, wie sehr ich auch in der Lage bin, von innen nach außen zu leben, als nur immer den Fokus außen zu haben. Und damit bin ich auch bereit, wieder zu rekuperieren. Im Sinne von, ich kann das, was im Körper schon mal da war, auch wenn ich vielleicht 20 Jahre Pause gemacht habe, wieder aktivieren in meinem System. Aber es braucht eine sehr, sehr intelligente Herangehensweise und eben auch von der Abfolge, von der Struktur des Trainings und von der Kombination des Trainings.
Wir können ja mal ein Beispiel machen. Nehmen wir einen typischen Hörer. Ich erfinde jetzt mal, aber ich glaube, das passt ganz gut. Sagen wir 48 Jahre alt, trainiert seit 10 Jahren mit Gewichten, macht dreimal die Woche sein Training, Krafttraining, meinetwegen Split, ja, Zweier-Split, pusht sich dann auch hart, macht im Prinzip alles richtig, in Anführungszeichen, nach dem klassischen Verständnis, merkt aber vielleicht plötzlich, oh, die Schulter zwickt, auf einmal brauche ich länger, um zu regenerieren und die Fortschritte stagnieren. Was würdest du so einer Person als erstes sagen und was wäre vielleicht auch, wir haben jetzt viel über das Innere gesprochen, was wäre auch der größte mentale Shift, den so ein Mensch machen darf an der Stelle?
Also es kommt immer darauf an, wie man mit Gewichten trainiert. Man kann mit Maschinen und Gewichten trainieren und man kann mit freien Gewichten trainieren und man kann auch mit Gewichten Calisthenics oder Bodyweight-Übungen machen. Und das Wichtigste ist im Grunde genommen, aus meiner Sicht, ist, dass wir ein Gefühl für unseren Körper entwickeln und ein Gefühl für die Strukturen, die in jeder Übung trainiert werden. Weil wenn ich kein Gefühl habe, was in meinem Körper passiert, dann wird das Training nie richtig effektiv werden. Und wir werden eventuell den Preis zahlen, dass uns irgendwann ein Gelenk oder irgendwelche passiven Strukturen wehtun. Und ich sehe das immer wieder im Studio. Die Leute sitzen in Geräten drin, haben keinen blassen Schimmer, wie sich's anfühlt, wenn ich meine Brustmuskulatur treffe, wie sich's anfühlt, meine Rückenmuskulatur zu treffen oder eine andere Struktur. Sie sitzen drin, abgelenkt, schauen ein bisschen rum und bewegen einfach ein Gewicht von A nach B. Und das ist mit der größte Grund, warum A, das Training oft nicht fruchtet, B, die Leute auch fluktuieren, im Sinne von, sie haben es probiert, aber es funktioniert ja eh nicht, bei mir funktioniert es nicht, ich habe keinen Bock, macht mir keinen Spaß, erziele keine Ergebnisse, lass mir es lieber wieder bleiben und so weiter und so weiter. Deswegen ist es gut, wenn so ein Mensch, den du beschrieben hast, einfach auch beginnt, ein bisschen variabler zu trainieren. Das heißt, dass er beispielsweise Übungen macht mit freien Gewichten oder auch mal mit einem Sandsack oder einer Kettlebell, um durch die Übung auch Stabilität im Körper zu generieren und auch Übungen, die den ganzen Körper stärken. Also nicht nur eine Isolationsübung, was letztendlich beim klassischen Split-Programm oft der Fall ist. Ich sag nicht, dass es schlecht ist. Ich trainiere auch nach wie vor immer noch splitmäßig und so weiter, aber eben halt nicht nur. Und dass so ein Mann dann beispielsweise oder so eine Person dann einfach einmal hergeht und sagt, es gibt vielleicht in dem Studio, wo ich bin, auch irgendwie Kurse und ich mache einmal in der Woche auch einen Mobility-Kurs mit oder einen Stretching-Kurs oder einen Pilates-Kurs, um einfach mal zu spüren, was ich sonst noch für Muskeln in meinem Körper habe und welche Strukturen es noch gibt, die ich eigentlich durch das, was ich sonst mache mit Gewichten, überhaupt nicht treffe oder nicht wahrnehme oder einfach auch nicht wirklich vernünftig adressiere. Und ein guter Trainer sieht sich einen Menschen immer an, okay, wo sind dem seine Hauptprobleme eigentlich im Sinne von, wo hat er seine Schwächen, wo hat er einfach Kraftdefizite, wo hat er Beweglichkeitseinschränkungen, wo müssen gewisse Muskelketten verbunden werden, welche Gelenke sind vielleicht überhaupt nicht balanciert ausgestattet mit den Muskeln, die auf sie zugreifen. Und aufgrund dessen baue ich dann ein Training auf, sodass derjenige dann wirklich relativ schnell merkt, wow, also das ist jetzt wirklich etwas Maßgeschneidertes, das kommt in meinem System an. Mein System gibt mir Feedback und reagiert und es fühlt sich einfach gut an. Und das, glaube ich, ist mental das Wichtigste, dass ich dieses Feedback bekomme, dass ich merke, mir tut mein Gestell weniger weh. Ich baue Muskeln auf, ich verändere mich optisch, ich fühle mich wohler, ich habe mehr Energie, ich bin im Alltag den alltäglichen Dingen gegenüber besser gewappnet und ich habe einfach das Gefühl, ich bin jetzt mehr auf meiner Spur unterwegs. Das heißt, was ich tue, greift und funktioniert. Und das ist oft das, was einfach dann frustrierend ist und mental dann auch wirklich ein Abtörner ist, wo man dann einfach sagt, bei mir funktioniert es nicht. Das Einzige, was sich ergeben hat, ist, dass mir die Schulter wehtut oder mein Knie sich wieder bemerkbar macht, dass ich jetzt durch 10 Jahre Nichtstun nimmer gespürt habe.
Du sprichst ja häufig auch von dem Begriff Free Moving. Das wollte ich gerne auch nochmal reinbringen. Also Bewegung ohne vorgegebene Muster, nur nach dem, was der Körper in dem Moment braucht. Und wenn man das so hört, kann ich mir vorstellen, dass es für viele erstmal klingt nach weniger Struktur in der Bewegung, im Training, bedeutet ja vielleicht auch weniger Ergebnisse. Wie passt das für dich zusammen? Also was kann jemand, der gewohnt ist, seiner festen Struktur, seinem Trainingsplan zu folgen, also wie kann so jemand anfangen, auf seinen Körper zu hören, dem Körper zu vertrauen?
Also ich habe vor mittlerweile fast 10 Jahren nach langer Abstinenz im Studio wieder begonnen, einen Kurs zu geben. Früher all diese klassischen Kurse gegeben, wie Spinning und Bodypump und das Vorchoreografierte und so weiter und so weiter. Wollte einfach mit einer neuen Idee kommen, das den Leuten wieder die Erfahrung gibt, auf welche Art und Weisen sich unser Körper überhaupt bewegen kann. Weil wir natürlich sowohl im Sport als auch im Krafttraining uns immer sehr oft gewissen Übungen hingeben, die immer wieder in die gleiche Richtung gehen. Also an einer Maschine, ich drücke irgendwo in eine Richtung oder ich ziehe von oben nach unten oder ich sitze in der Hocke und stehe auf und so weiter. Und unser Körper ist ja wirklich ein geniales Bewegungsinstrument, das sich auf unterschiedlichste Art und Weisen bewegen lässt. Und diesen Kurs habe ich Free Moving genannt. Und ich habe die Leute eingeladen, nur eine Matte, dann barfuß, das war schon mal die erste Herausforderung, und ohne Musik. Einfach, um auch den Körper wahrzunehmen, weil die Musik ist auch oft etwas, was uns ablenkt von der Wahrnehmung. Sie kann uns auch pushen, in einer gewissen Hinsicht, aber für manche Bewegungen und so weiter, wenn wir zu sehr unsere Aufmerksamkeit noch woanders haben, dann verlernen wir einfach die Sprache oder die Melodie des Körpers zu hören. Und eben dann auch Dinge zu erkennen, wie der Körper eigentlich verschaltet ist und wie er eigentlich funktioniert und wie wir, wenn wir kleine Winkelveränderungen vornehmen bei irgendeiner Bewegung, sich auf einmal alles viel, viel leichter anfühlt und es auf einmal möglich ist, weil das System als Einheit zusammenarbeitet versus sich eigentlich gegeneinander spreizt und die Bewegung oder die Übung gar nicht möglich wird, weil ich mir selbst im Weg stehe. Und das waren Übungen, also da haben sie natürlich auch Übungen draus entwickelt, aber die Idee war eigentlich tatsächlich, und ich bin da auch vollkommen unvorbereitet reingegangen, ich habe den Vibe der Gruppe aufgenommen, der Kurs kam super an, den Vibe der Gruppe aufgenommen und habe mich begonnen, als Vorturner sozusagen, zu bewegen. Und die Leute haben sich mitbewegt. Und so sind einfach aus der ersten Bewegung ist ein Flow entstanden. Indem ich aber keine Agenda hatte, was kommt als nächstes, sondern ich wirklich auf meine Körperweisheit gehört habe, was möchte denn mein Körper jetzt als nächstes auch zum Wohle der Gruppe anbieten, dass es einfach der Gruppe gut geht. Dass die Gruppe eben Bewegungen macht, die uns allen, die wir alle in dem Raum waren, irgendwo hilft, beweglicher zu werden, mehr Körperwahrnehmung zu bekommen, uns wohler zu fühlen und so weiter. Das Ganze immer ohne Equipment und die Menschen haben sich unglaublich verändert. Die ganze Beweglichkeit, die Wahrnehmungsfähigkeit, auch mal auf einem Bein länger zu stehen und gewisse Übungen zu machen, also viel unilaterale Geschichten, ganz viel Rotationen, ganz viel Übungen, die Spirallinien des Körpers adressieren, die den Körper ja nochmal extrem stabilisieren, weil es nicht immer nur linear in eine Richtung geht. Und Rotationen, Twists, Handgelenke stärken, Stützen in allen möglichen Art und Weisen, mal länger auch im Stütz bleiben und einfach dem Körper beizubringen, wie er länger in einem Stütz bleiben kann, wenn ich den ganzen Körper involviere und nicht einfach den Stütz versuche durchzuziehen und die Schultern nach oben ziehe, in die Retraktion bringe, die Ellbogen beuge, mein Core durchsacken lasse, keine Spannung im Körper habe und damit im Grunde genommen wie so ein Schluck Wasser in der Kurve dahänge und irgendwie mich wundere, warum ich keinen Liegestütz schaffe oder nie schaffen werde. Und diese Dinge, also dieses fasziale Vernetzen des Körpers, quasi wirklich wie so ein Turner, der im Grunde genommen irgendwann möglich ist, einfach Hebel anzusetzen, die stabil sind, die den Körper auch halten, auch in einer instabilen Position. Das war so meine Idee und da haben sich die Leute unglaublich entwickelt und ich sage nicht, dass dieses Free Moving, so wie ich es betrieben habe und bezeichnet habe, dass das Einzige ist, was man tun sollte. Das mache ja ich auch nicht, aber es ist eine gute Erweiterung oder Ergänzung, um in deinem Sport oder in deinem Training irgendwo weiterzukommen, weil je mehr du dem Körper anbietest, umso mehr kann er sich entwickeln und das auch jenseits der 50. Und das war einfach schön zu sehen, wie das waren auch, da waren junge Menschen mit drin, also 20-Jährige bis, keine Ahnung, 65-Jährige, die alle irgendwo da ihren Benefit hatten. Und das war einfach schön zu sehen Und ich glaube, dass ich bei diesen Menschen auch durch die Kurse wirklich in ihr Leben etwas installiert habe, das ihnen für ihr weiteres Leben helfen kann. Einfach nur durch die Erfahrung dieses Beweglichkeitstraining. Und Mobility ist ja im Grunde genommen nicht etwas, wo ich jetzt eingelenkig nur irgendwo ein Gelenk stretche, sondern Mobility ist die Fähigkeit, in einer instabilen Position Kraft zu generieren. Und das wird oft missverstanden. Das heißt, ich bin wirklich in einer extrem instabilen Position, wo ich das Gefühl habe, bin schon irgendwie grenzwertig am nicht mehr in der Lage zu sein, es zu halten, kann ich trotzdem noch eine Kraft mobilisieren, generieren, um aus der Position wieder rauszukommen. Und zwar natürlich und kraftvoll. Ohne dass irgendein Gelenk nachgibt und ich in eine Zwangslage oder in einen Kompensationsmechanismus falle.
Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich jetzt seit ein paar Jahren beschäftige und wo ich festgestellt habe oder bisher bemerkt habe, es gibt ja auf der einen Seite statische Stretching-Übungen zum Beispiel, die ja auch dazu führen, dass man viel beweglicher wird, vielleicht ein Spagat irgendwann mal kann oder andere Dinge, eben dass die Gelenke halt sehr viel mehr Amplitude bekommen. Aber häufig ist die Gefahr eben, dass ich dadurch auch an Stabilität verliere und diese Kraft, die ich eigentlich brauche, um den Körper zu schützen in solchen Winkeln, wenn ich bestimmte Positionen habe, trainiere ich dadurch nicht. Die trainiere ich halt dann, wenn ich Kraft generiere, so wie du es eben gesagt hast, wenn ich in diesen größeren Amplituden gleichzeitig auch unter Belastung bin, natürlich nicht so eine Belastung wie jetzt beim, ich sage mal, schweren Kreuzheben oder so, das ist was anderes als Krafttraining, aber hat schon ein Element von Krafttraining, aber ich brauche beides. Ich brauche die Mobilisation und die Kraftgenerierung zusammen, ne?
Ja, ganz genau.
Stefan, ich stelle fest, es sind so viele Punkte, wo wir abbiegen können, wo ich auch gerne noch Lust hätte, noch tiefer mit dir reinzugehen. Ich entscheide mich jetzt dagegen, damit wir so ein bisschen den Rundumschlag hinbekommen in der Zeit, die wir uns hier nehmen. Und zwar würde ich gerne mit dir auch nochmal auf das Thema Intensität versus Trainingsvolumen eingehen. Du hast ja eben schon gesagt, ja, mit fortschreitendem Alter, vielleicht auch schon, wenn man die 40, 50 überschritten hat, braucht man weniger Volumen. Aber die Intensität, die bleibt wichtig. Und ich glaube auch das, allein diese Aussage ist für viele Menschen erstmal überraschend, weil sie denken, ja, wenn ich älter werde, dann mache ich ein bisschen mehr Piano. Lass uns da vielleicht nochmal reingehen. Kannst du das aufdröseln, vielleicht sogar konkret, wie würde als Beispiel so ein intelligentes 30-Minuten-Krafttraining für jemanden aussehen, eine Person, die schon über 50 ist? Was gehört da rein und was sollte vielleicht rausfliegen?
Ist eine gute Frage, gar nicht so leicht zu beantworten, weil du natürlich in 30 Minuten unglaublich viel unterschiedliche Trainings machen kannst. Um jetzt nochmal allgemein auf das Thema Intensität einzugehen. Ich möchte und ich habe auch das Gefühl, ich bin jetzt 57, dass ich immer noch, wenn ich es vielleicht sogar noch ein bisschen optimieren würde, immer noch Muskeln aufbauen kann. Ich habe auch relativ wenig Muskulatur verloren in den letzten 20 Jahren. Und da spielt die Ernährung natürlich auch eine Rolle, okay, weil der Muskel braucht natürlich den entsprechenden Treibstoff, sonst funktioniert es nicht. Aber ich reize meinen Muskel nach wie vor so, dass er weiterhin sein Volumen, sein Muskelvolumen halten kann. Das heißt, er wird nicht schwächer und er wird auch nicht dünner, wenn man so will. Dünner im Sinne von, dass der Muskel einfach atrophiert. Und dazu ist es wichtig, dass ich natürlich bei den Übungen ein gewisses Gewicht nehme, das in der Lage ist, bei einer Wiederholungszahl, sage jetzt mal ganz grob, zwischen 6 und 10 Wiederholungen, dass wir in dem Wiederholungsbereich arbeiten, um den Muskel so zu reizen, dass er einen überschwelligen Reiz bekommt, um seine Kraft und seine Muskelqualität aufrechtzuerhalten. Dazu ist es natürlich notwendig, dass ich die Übungen, die ich mache mit einem schwereren Gewicht, dass ich die auch beherrsche. Das ist natürlich die Krux. Ich meine, das ist beim Jungen genauso wie beim Alten oder beim älteren Menschen immer das Maß der Dinge. Ich muss eine Übung beherrschen. Wenn ich die Technik der Übung nicht kann, dann sage ich, lass es lieber. Und das ist im Grunde genommen halt die Hausaufgabe, die wir alle irgendwie machen müssen, dass wir Übungen auch lernen, dass sie einfach generativ und physiologisch richtig sind, dass unser Körper wirklich gestärkt wird, entsprechend intensiv adressiert wird und wir nicht irgendwelche Nebenwirkungen bekommen, die wir eigentlich nicht wollen. Und wenn ich heute beispielsweise zwischendurch mal Bankdrücken mache, mache ich nach wie vor, nicht ständig, aber nach wie vor, oder auch Kniebeugen, dann mache ich mich gut warm und mache nach wie vor Sätze mit 100 Kilo Bankdrücken. Und das fühlt sich einfach gut an, weil ich dann einfach merke, irgendwas mache ich richtig. Weil mir tut A nichts weh, ich weiß, wie man Bank drückt, was viele nicht wissen. Deswegen tun auch beim Bankdrücken den meisten Menschen die Schultern weh oder haben irgendwelche Wehwehchen danach, machen es aber nach wie vor. Und ich fühle mich einfach gut, weil irgendwo weiß ich, das Gewicht kann ich immer noch bewältigen und meine Muskulatur hat auch den Reiz bekommen, um die Brustmuskulatur auf einem relativ guten Niveau zu halten. Es ist schwierig, es wirklich pauschal zu sagen mit 30 Minuten. Ich kann dir zum Beispiel sagen, wie ich im Moment mein Training splitte. Vielleicht macht es das ein bisschen klarer. Ich mache eine Woche lang ein Splitprogramm. In einer Woche. Das heißt, ich mache Rücken-Trizeps, ich mache Brust-Bizeps und ich mache den Unterkörper. Das sind drei Einheiten. Und das ist eine Mischung aus klassischen Krafttrainingsübungen mit Langhanteln und Kurzhanteln oder auch mit einem Zugturm und mit Bodyweight-Übungen, aber meistens weighted, also mit einer Gewichtsweste, Klimmzüge mit Zusatzgewicht, Liegestützen mit Zusatzgewicht, solche Dinge. Genau, also da eine Kombination und eventuell auch immer mal wieder die ein oder andere Kettlebell-Übung mit rein. Das ist das eine Training. Das sieht dann so aus, da habe ich meistens pro Muskelgruppe 3 Übungen, also bei den größeren Muskelgruppen 3, bei den kleineren 2. Und ich mache den ersten Satz, mache ich 4 Sätze, die erste Übung mache ich 4 Sätze, die zweiten Übungen mache ich 3 Sätze. Früher als Junge habe ich immer 5 Sätze gemacht. 5 Sätze, nur als Beispiel jetzt. Zu der Zeit, als ich angefangen habe in den 80ern, hat jeder 5 Sätze gemacht. 5 Übungen, Brust, 5 Sätze. Also, es sind jetzt 3 Übungen, eine Compound-Übung, die wichtigste Übung, die einfach irgendwo wirklich den Muskel am ganzheitlichsten adressiert. 4 Sätze, dann noch 2 Übungen, ergänzende Übungen, unterschiedlicher Art, mit nur 3 Sätzen. Aber natürlich immer ein vernünftiges Warm-up mit dazu und auch in jeder Einheit ein bisschen Core mit rein. Unterschiedlich, auch intuitiv, was mein Körper gerade braucht. Dann die zweite Woche mache ich funktionelles Training oder Athletiktraining. Das heißt, da mache ich Calisthenics, relativ viel Bodyweight mit Dipbarren, mit Klimmzugstangen, mit Parallels, mit Kleingeräten, Tubes, Sling-Geschichten, Ringen und so weiter. Aber auch mit Kettlebell. Okay, Kettlebell Conditioning, Kettlebell Komplexe, Compound Übungen, wo ich einfach mehr so in Kraftausdauerbereich reingehe. Also diese 2 Wochen, die wechseln sich dann ab. Das heißt, aber in diesen Wochen mache ich trotzdem noch immer ein bisschen Cardio. Das heißt, ich walke mal mit einer Gewichtsweste oder ich fahre relativ viel Gravelbike. Jetzt dann nimmer. Im Winter gehe ich Ski langlaufen oder ich mache auch Mobility für sich mal. Yoga, Pilates, Mobility und so weiter. So wie man es auch auf meinem Instagram sehen kann. Solche Übungen. Basics. Und ich schaue, dass ich wirklich 80% immer Basics mache. Weil wenn ich die Basics trainiere, dann weiß ich, dann habe ich immer ein gutes Level, auf dem ich auch immer wieder neue Skills aufbauen kann. Weil wenn ich die Basics nicht mache, intelligent die Basics immer einbaue, dann verliere ich gewisse Kapazitäten, diese oder jene Übung noch durchführen zu können nach einer gewissen Abstinenz. Keiner von uns kann ständig alles trainieren. Aber wenn ich mir zum Beispiel irgendwie ein Muscle-Up erhalten möchte, dann muss ich einfach immer mal wieder an die Ringe ran, dann muss ich mein False-Grip trainieren, dann muss ich einfach meine Klimmzüge machen, dann muss ich schauen, dass mein Core passt, dann muss ich schauen, dass ich meine Dips mache und so weiter als Basics. Dann kann ich es machen, weil dann kann ich es verknüpfen. Aber wenn ich diese Dinge nicht mehr mache, dann ist nach 3 Monaten hängst du dran wie ein nasser Sack und sagst, oh, jetzt geht's auf einmal nicht mehr. Also diese intelligente Herangehensweise, immer wieder die Basics dem Körper anzubieten, ist im Sinne von Longevity, nachhaltig Fitness, langfristig fit bleiben, aus meiner Sicht das A und O.
Ich finde das sehr inspirierend, wie du daran gehst, dass du halt eine Woche dann schwerer trainierst, auch mit schweren Gewichten und dann eine Woche mit Bodyweight, wo, gilt ja nicht für jede Übung, aber zum Beispiel die Wirbelsäule ist dann nicht so unter Last. Das heißt, der Körper kann dann auf eine gewisse Art und Weise regenerieren, während du andere Dinge trainierst und hast dann halt eine Möglichkeit, trotzdem immer wieder neue Impulse zu setzen.
Und beide Wochen unterstützen sich gegenseitig. Das heißt, wenn ich Bodyweight mache, weiß ich, dass ich auch bei dem anderen stärker wäre und umgekehrt. Was viele glauben immer nur Gewichte und so weiter ist gut. Und ich glaube einfach, gerade schau dir heute meinen Turner an oder so einen Top-Calisthenics-Athlet, was die für eine Muskulatur haben. Das ist gigantisch. Und vor allen Dingen eine Qualität. Also die sind shredded.
Ja, absolut. Also meine Erfahrung ist auch, dass ich über bestimmte Calisthenics-Übungen ja bestimmte Muskeln überhaupt erst erwischen kann. Also so kleinere Muskeln, die vielleicht gar nicht so im Blick sind sonst. Ich habe in den letzten Jahren die Ringe unheimlich lieben gelernt. Zum Teil auch hassen, aber weil sie schonungslos die eigenen Schwachstellen offenbaren. Aber ein Wahnsinnstool. Ich glaube, du hast im Garten dir auch so ein cooles Outdoor-Gym aufgebaut.
Das ist bei mir im Garten, genau. Ich habe ein Gym im Keller. Ich habe so ein Calisthenics, aber das ist so eigentlich was Simples. Das ist eine Reckstange und ein Barren nebendran. Und da kannst du alles machen. Und ich habe noch bei mir vom Haus runter hängt noch ein 7 Meter langes Seil, wo ich also Rope Climbing mache. Das ist auch mit eine unglaubliche Übung, um wahnsinnige Kraft im Oberkörper aufzubauen.
Und es ist sozusagen realitätsapproved. Die interessante Frage ist ja, warum machst du Krafttraining? Ich bin ein großer Freund von Training mit freien Gewichten, auch einige Maschinen. Und die Frage ist ja, wo habe ich den Übertrag auch auf das Real Life? Das habe ich ja bei vielen Calisthenics-Übungen automatisch mit drin. Dass ich meinen Körper eben ja bulletproof mache oder kugelsicher für Alltagssituationen, wenn ich zum Beispiel stürze. Das ist zum Beispiel für mich ein starkes Warum, dass ich in der Lage sein möchte, auch wenn ich älter werde, auch wenn ich noch deutlich älter werde, mich intelligent aufzufangen, wenn ich stürze oder vielleicht gar nicht erst so weit zu kommen. Ne? Das ist ja auch so ein Thema. Eine Sache, die ich jetzt seit ein paar Jahren bei mir eingebaut habe, sind einfach Gewichtsverlagerungen zu trainieren. Also das kann ich auch in der Kasse machen manchmal, dass ich einfach von einem Bein aufs andere und dann prüfe, was wäre vielleicht noch eine Position, die mein Körper gar nicht kennt bisher, beim Verlagern des Gewichts von einer Seite auf die andere. Und manchmal stelle ich fest, oh, das kann sogar ganz schön anstrengend sein, wenn ich dabei vielleicht noch das Knie ein bisschen beuge oder so oder gucke, wie meine Hüfte organisiert ist. Also auch ein eigenes Universum. Also ich finde es total inspirierend, auch wie du trainierst. Danke auch, dass du es teilst.
Weißt du, und das, was du gerade angesprochen hast, das ist auch ein wichtiger Punkt. Unser Alltag bietet uns so viele Möglichkeiten, auch zwischendurch immer uns mal zu bewegen oder bewusster zu bewegen. Wie ich eine Treppe zum Beispiel hochgehe, wie ich eine Treppe runtergehe, wie ich generell gehe, was ich beim Gehen spüre, welche Körperhaltung ich einnehme, wie ich im Auto sitze. Das sind so sogenannte Movement-Snacks, wo man einfach auf die Schnelle mal, ich habe zum Beispiel bei mir im Haus relativ viele Möglichkeiten, mich irgendwo hinzuhängen. Das heißt, wenn ich jetzt nachher hier rausgehe nach unserem Podcast, werde ich mich gleich mal irgendwo hinhängen und einfach meiner Wirbelsäule so ein bisschen jetzt nach dem Hocken irgendwie eine Dekompression anzubieten und zu sagen, okay, zieh dich wieder lang, jetzt bist du eine Zeit lang gehockt und so weiter. Und dann ziehe ich sofort diesen Slack wieder raus aus dem System. Und diese Dinge auch in den Alltag einzubauen, ist für uns Menschen wichtig, dass wir das auch mehr verstehen, dass es nicht darum geht, den ganzen Tag irgendwo zu sitzen, unbewusst und dann am Abend ins Gym zu gehen, dass das aus meiner Sicht nicht die Lösung sein kann, sondern wirklich, wie bewege ich mich im Alltag? Kann ich bewusster leben? Kann ich mich bewusster bewegen? Selbst wenn ich einen Bürojob habe, kann ich unglaublich viel tun. Zwischendurch und währenddessen und so weiter, um meinem Körper nicht dieses Kollabieren anzubieten, wo er in sich zusammenklappt und immer trauriger wird und immer müder wird. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, wenn man bereit ist, auch kreativ zu sein und einen anderen Weg einzuschlagen.
Ich möchte mit dir gerne auch nochmal über die Ernährung sprechen. Wie ernährst du dich? Welche Prinzipien sind für dich wichtig in deiner Ernährung?
Also das Wichtigste ist die Qualität der Nahrungsmittel. Das heißt, wo kommen die her? Weil in Ernährung, Nahrungsmittel, da geht es nicht nur um Makros und Mikros und so weiter, sondern es geht um die Energie, die in einem Lebensmittel drin ist. Und wenn ein Lebensmittel eben extrem verarbeitet ist und erhitzt ist und gepanscht ist und weiß der Kuckuck, was alles damit gemacht wurde, dann ist es für mich kein Lebensmittel mehr, sondern dann ist es alles andere. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber auf jeden Fall nichts, was ich meinem Körper, anbieten möchte, den ich als Tempel meiner Seele ansehe. Okay? Also ich möchte meinen Tempel ja nicht beleidigen, indem ich ihn mit irgendeinem Schrott vollstopfe, mit dem er nichts anfangen kann, außer dass er sagt, okay, ja, ich habe eigentlich die ganze Energie, die ich zur Verfügung habe, die brauche ich eigentlich nur, um den Schrott so gut wie es geht wieder loszuwerden. Das heißt, ich ernähre mich sehr, sehr stark hier regional, also wir kaufen in Bioläden ein, in meiner Familie zu 99% oder in Bauernläden oder sonst irgendwo, wo wir wissen, wo es herkommt. Wir sind auch zum Teil Selbstversorger. Wir haben ein Gewächshaus und bei uns im Garten, also wir haben heuer im Sommer über sehr, sehr viele Dinge gehabt, die wir 5-6 Monate lang täglich ernten konnten. Und ja, also diese Dinge, also die Herkunft und die Qualität ist das A und O. Und dann ist es natürlich so, dass der Körper in unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich viel an Kalorien oder an Lebensmitteln braucht. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin weniger aktiv, also der Körper ist weniger aktiv, er verbrennt weniger, dann faste ich ganz gerne mal 16 oder 18 Stunden und begrenze also das Fenster, in dem ich esse. Wenn ich aber normal trainiere oder härter auch trainiere oder längere Einheiten mache oder auch Cardio, dann gibt's auf jeden Fall ein Frühstück, auch mit Kohlenhydraten. Und dann gibt's auch mal 5 Mahlzeiten am Tag, also 3 Hauptmahlzeiten und 2 Zwischenmahlzeiten wie ein Proteinshake oder irgendeinen anderen kleinen Snack zwischendurch. Und ich schaue halt, dass ich mich sehr, sehr eiweißreich oder proteinreich ernähre. Also da achte ich drauf, das habe ich schon mein ganzes Leben gemacht. Ich habe mir als 14-Jähriger schon mein erstes Proteinpulver gekauft, weil ich das damals in so einem Bodybuilding-Heft gelesen habe, dass das Mittel ist, um die Muskeln aufzubauen. Mein Körper ist einer, der einfach viel Protein braucht. Das ist bei jedem Körper auch ein bisschen unterschiedlich, aber viele neue Studien gehen wirklich darauf hinaus, dass gerade je älter wir werden, umso mehr brauchen wir eben für Bioproteinsynthese, damit die Muskeln einfach eben stark bleiben und sich weiter ausbilden können, aber natürlich immer nur in Kombination mit den Trainingsreizen. Wenn ich jetzt weniger trainiere, dann brauche ich auch mehr Eiweiß, wenn ich älter werde, aber halt natürlich nicht so viel, als wenn ich trainiere. Ich check meine Makros und so weiter nicht, aber ich denke schon, dass ich so auf, ja, ich sag jetzt mal so 2 Gramm komme ich schon pro Kilo Körpergewicht. Und das ist mir irgendwo auch wichtig. Und das Eiweiß, das kommt in erster Linie durch ein gutes Rindfleisch bei mir. Relativ viel Hackfleisch auch, esse ich, also hochwertiges, mageres Hackfleisch, Fisch auch und habe auch ein sehr, sehr gutes Proteinpulver, also ohne irgendeinen Schnickschnack, also was Natürliches, Biologisches, ohne irgendwie den ganzen Schrott, der in den meisten Pulvern ja drin ist, damit würde ich meinen Körper auch nicht beleidigen wollen. So, da bin ich ganz happy und ich trinke auch Rohmilch. Ist auch eine unglaublich gute Proteinquelle, hat das komplette Aminosäurenprofil. Und ja, also wie ich mich hauptsächlich ernähre, ist eben als, wie gesagt, regional, saisonal, Qualität, biologisch, aber auch intuitiv. Also ich kenne meinen Körper mittlerweile so gut, dass ich einfach weiß, heute schaut es so aus. Heute brauche ich mal irgendwie zum Frühstück den Tag vorher schon Overnight Oats und so weiter und so weiter und mach mir das auch und genieß das auch, um wirklich die ganzen Glykogenspeicher mal richtig wieder voll zu machen. Und dann gibt's Tage, da esse ich die erste Mahlzeit um 2 Uhr. Also für mich funktioniert das intuitive Herangehen am besten. Das funktioniert aber allerdings dann wirklich nur, wenn ich meinen Körper kenne und auch im Grunde genommen auf die eigentlichen Impulse höre, wenn der Körper was braucht versus wenn der Mind was braucht. Weil wir essen ja oft auch sehr emotional, wenn irgendetwas oder mental, wenn irgendetwas in unserem Leben gerade passiert, dann das irgendwo kurzfristig uns mal aus der Bahn wirft und so weiter, dann kommt oft die Situation, wo wir dann einfach den Körper sabotieren, sage ich jetzt mal wirklich, mit dem, was wir essen.
Es gibt ja auch diese Bewegung, sage ich mal, oder dieses Konzept des intuitiven Essens. Also das ist ja ein Skill, den ich erstmal lernen darf. Menschen, die das noch nicht verstehen, was sind denn jetzt wirklich meine Bedürfnisse des Körpers, und denen dann gesagt wird, ja, hör doch auf deine Intuition,
ja,
ist doch, wonach dir ist, dann geht's halt häufig nach hinten los. Aber wenn ich mich auf diese Entdeckungsreise begebe, also ich muss sagen, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Fitness und Ernährung zu beschäftigen, hatte ich das alles null. Inzwischen geht es mir auch so, dass ich ein ganz gutes Gefühl dafür habe, was braucht mein Körper, und auch merke, ist das jetzt ein emotionales Bedürfnis oder ein eher körperliches? Und die Lösung sieht dann jeweils ja anders aus. Also wenn es ein emotionaler Hunger ist oder ein emotionales Bedürfnis, dann gibt es ja eben auch andere Wege, das zu stillen als durch Essen. Das ist eine Reise, dahin zu kommen, und da darf man sich auch ein bisschen Zeit für nehmen. Was mich nochmal interessiert ist, wie sieht's bei dir mit Ausnahmen aus? Also gibt es bei dir auch Ausnahmen von der Regel, dass du dir, ich weiß nicht, mal eine Pizza gönnst oder?
Ja, klar. Also generell, das wollte ich auch noch ergänzen, möchte ich mich natürlich auch nicht an irgendeine Ernährungsstruktur irgendwie so religiös versklaven, dass No Deviation und so weiter, also nur so und keine Abweichung. In erster Linie genieße ich das Leben. Ich genieße Essen. Mir schmeckt natürliches Essen richtig gut. Wir kochen sehr viel selbst. Wir würzen es uns gut. Wir nehmen hochwertige Nahrungsmittel, dass du beim Essen schon spürst, wie der Körper einfach dankbar die Nährstoffe aufnimmt. Und klar gibt's bei mir auch ein Stück Kuchen oder meine Pizza, oder wir waren jetzt erst in Italien, mal ein Eis. Also diese Dinge, um Gottes Willen, das gehört mit dazu, weißt du? Und wenn du dir einen gesunden, kraftvollen Lebensstil angeeignet hast, dann hast du auch einen so flexiblen Stoffwechsel, dass der sowas locker wegsteckt, dass der einfach sagt, okay, Mensch, danke, das geht durch, das ist einfach wie so ein Durchlauferhitzer, das macht dir gar nichts aus, wenn du es eben nicht ständig machst und wenn es nicht an der Tagesordnung ist. Aber in gewissen Situationen, wenn du eingeladen bist oder wenn man irgendwo unterwegs ist und so weiter, dann sage ich da nicht, um Gottes Willen, nee, das geht gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Und dann wollte ich auch noch sagen, also, weil du gesagt hast, das stimmt, dass es nicht so einfach ist, intuitiv zu essen. Es macht am Anfang tatsächlich Sinn, vielleicht, wenn man dessen willens ist, mal zu tracken, aber vielleicht sich auch mal eine Analyse machen zu lassen. Was braucht mein Körper eigentlich? Auf was reagiert er gut? Von was kann ich eigentlich mehr konsumieren und was weniger, und mir vielleicht tatsächlich mal so einen Orientierungsernährungsplan von jemandem, der sich auskennt, aufstellen lassen und dann einfach diesen Weg gehe mit einem gewissen Coaching oder mit einer gewissen Struktur. Wenn man sich auf so einen Weg einlässt, dann kommt auch mehr Intuition und mehr Verständnis für Ernährung und den Körper automatisch, und irgendwann kann man es dann ein bisschen lockerer ansehen und ein bisschen mehr intuitiv, ja, einfach angehen.
Im Prinzip ist es ja so ähnlich auch wie beim Training von Bewegung oder auch im Krafttraining. Wir hatten das Beispiel diese freien Bewegungen. Wenn ich sowas lernen möchte, fange ich ja auch damit an, dass ich erstmal bestimmte Bewegungsformen lerne. Und nachher, wenn ich sie beherrsche, dann kann ich vielleicht sogar improvisieren, dann werde ich immer freier und ich bekomme auch, was meine Bewegungsfähigkeit des Körpers angeht, immer mehr Freiraum, und so ähnlich ist bei der Ernährung auch.
Ja, absolut.
Wir haben schon viel darüber gesprochen. Du hast in deinem Leben viel Sport gemacht. Ganz zu Anfang hast du erwähnt, ja, du warst auch leistungsmäßig im Sport unterwegs. Bobfahren, Leichtathletik, ich glaube, Eishockey hast du auch mal gemacht.
Ja, habe ich auch gemacht, ja.
Warst ja echt der starke, der krasse Typ so. Und dann hast du ja gesagt, dass auch das ist ja ein Weg für dich gewesen, dass du erstmal lernen musstest, dieses Selbstbild loszulassen. Das ist doch verdammt schwer, oder? Und die Frage ist, wie kannst du Menschen dabei helfen, oder wie können wir Menschen dabei helfen? Vielleicht auch jemanden, der meinetwegen Leistungssportler war oder vielleicht auch Marathonläufer, die so sehr an ihrer früheren Version hängen, dass sie sich selbst damit kaputt machen.
Du hast recht, es war eine Herausforderung und es war nicht immer einfach. Diese Selbstbilder, die sind wirklich tief in unsere Psyche hineingraviert. Das ist wie eine Schallplatte, die immer wieder auf der gleichen Rille gelaufen ist und immer tiefer wurde und immer tiefer wurde. Und wir uns irgendwann begonnen haben, wirklich so stark damit zu identifizieren, dass es einfach gar keinen Zweifeln gibt irgendwie, dass wir nicht diese Identität sind, weil es einfach so in unser Bewusstsein hinein gefräst wurde. Wenn wir als Menschen irgendwann aber merken, und das ist das Schöne am Älterwerden, und das ist auch Sinn und Zweck des Lebens, dass wir mit dem Älterwerden auch weiser werden, dass wir vielleicht spüren, dass dieses Festhalten, ja, das Festhalten an alten Leistungen oder an dem alten idealisierten Selbstbild, das wir uns als junge Menschen irgendwann mal aufgebaut haben, dass das einfach zum Leiden führt oder zum kontinuierlichen Unwohlsein oder zu einer Unzufriedenheit und auch zum Unglücklichsein. Wenn wir das spüren, dann sind wir gut vorbereitet, dass wir auch die Transition schaffen können, uns mehr in unseren Spirit oder in unser Sein hinein zu entspannen. Und dazu gibt's eigentlich nur einen Weg und der heißt mal anhalten. Einfach wirklich mal zu stoppen und zu sagen, okay, wie fühlt sich's an, wenn ich nicht ständig diesem Monkey Mind hinterher renne und mich an diese Stimme, an diesen inneren Monolog da irgendwie verhafte, um das zu tun, was es weiterhin tun möchte, nur um aufrechterhalten zu werden. Weil dieses Selbstbild, okay, das ist ein Bestandteil unseres Egos, möchte weiter existieren. In dem Moment, wo wir beginnen, unsere Aufmerksamkeit auch so ein bisschen nach innen zu wenden, leuchten dort auf der Ebene auf einmal alle Alarmglocken. Warum? Es ist auch Energie und Energie möchte weiter existieren. Und in dem Moment, wo sich der Mensch besinnt und sagt, ich möchte eigentlich frei sein, ich möchte grundlos glücklich sein, ich muss nicht ständig mir beweisen, wie toll ich immer noch bin und was ich immer noch kann und wie jung ich geblieben bin und wie toll ich noch aussehe und so weiter und so weiter. Je mehr ich das nicht mehr brauche, umso mehr bin ich bereit anzuhalten. Und trotzdem wird sich das Alte aufbäumen. Und zu sagen, wir haben da was dagegen, weil in dem Moment, wo das geschieht, sieht das Ego seine Fälle davon schwimmen. Und das will es nicht. Und das ist der Prozess, wo wir ein bisschen diszipliniert sein müssen, weil es nicht von heute auf morgen geht. Aber wenn wir immer wieder anhalten und einfach den Fokus nach innen rennen, die Aufmerksamkeit nach innen lenken, spüren wir, dass es eine andere Dimension in uns gibt, die vollkommen okay ist mit dem, was ist. Und die nichts braucht, um glücklich zu sein oder jetzt zufrieden zu sein oder sich frei zu fühlen. Und das ist das, was wir halt uns oft nicht erlauben anzuhalten, weil wir meinen, wir müssen immer tun, um noch besser zu werden oder um gut zu bleiben. Und es ist nicht einfach. War und ist zum Teil auch für mich nicht einfach. Aber ich weiß ganz genau, dass das Gefühl der inneren Weite und Freiheit mit nichts Körperlichen und auch mit nichts Emotional und Mentalen zu vergleichen ist. Das ist einfach, ich kann es auch nicht mit Wörtern erklären. Es ist so unglaublich, so erhebend, so segensreich, dass man es nicht beschreiben kann, dass du es nicht in Worte fassen kannst. Und wenn du irgendwann mal so einen Glimpse hattest, der aber nur kommen kann, wenn du anhältst, dann weißt du, es ist da. Es ist immer da. Du musst das nicht erreichen, es ist schon da. Du musst dir bloß den Space geben, den Raum, die Möglichkeit, es zu realisieren. Weil es jetzt schon da ist. Das ist unsere wahre Natur. Das ist nichts, was man erreichen kann wie im Sport. Was weiß ich, jetzt bin ich da und in 5 Jahren möchte ich meinen Marathon in der und der Zeit laufen. Komplett anderer Ansatz. Es ist jetzt schon da. Als wir auf die Welt gekommen sind, wussten wir beide nicht, dass wir einen Namen haben, dass wir männlich sind und dass das unsere Eltern sind und so weiter. Intuitiv haben wir einfach irgendwie das irgendwann angenommen und die Konditionierung kam sukzessive und irgendwann schaust in den Spiegel, ah, ich bin der Marc, ich bin Stefan, okay, ich bin ein Bub und ich kann das gut und das kann ich nicht so gut und dann kommst in die Schule, dann weißt du, da in dem Fach bist gut, in dem Fach bist nicht gut, die mögen dich nicht und so weiter und so weiter und so entsteht das Konglomerat einer Identität, einer falschen Identität, mit der wir uns viel zu lange verwechseln. Es ist unumgänglich, aber ab einem gewissen Zeitpunkt haben wir die Wahl, den Spieß wieder umzudrehen, sozusagen. Einfach wieder zu realisieren, was war eigentlich die ganze Zeit, wo ich mich verrannt habe in dieser Identität, die ganze Zeit da, ich habe es bloß ständig übersehen.
Ich beobachte, das glaube ich, kann jetzt natürlich nicht in sie reingucken. Heute Morgen habe ich 2 Stunden mit meiner Tochter gespielt. Das beobachte ich bei ihr und das ist auch das Schöne, finde ich, am Elternsein, dass wenn ich mit ihr Zeit verbringe, sie ist noch nicht in einem Alter, wo sich diese Identität so geformt hat.
Das kommt mit 2,5, geht es los.
Ah ja, siehst du, das ist, wird wahrscheinlich auch nochmal interessant, dann das zu sehen. Die ist nur im Moment und sie hat halt diese ganzen, wie auch immer, Strukturen, die man sich so in seinem Leben aneignet und wo es, glaube ich, eine wirklich gute Idee ist, das auch bewusst zu beleuchten und zu hinterfragen und dann umzugestalten. Die hat sie halt noch nicht. Und das ist auch ein Geschenk, das mitzuerleben. Ich glaube, das überträgt sich dann auch mal ein bisschen, wenn man Zeit mit Menschen verbringt, die da, oder auch Kindern in dem Fall, vielleicht ganz Kleinkinder.
Total, Marc, total. Und unsere Kinder sind oft wirklich unsere größten Lehrer. Und gerade wenn du so ein kleines Kind hast, ich kann dich da nur wirklich ermutigen, tauch da ein in ihren Flow, in ihr Vertrauen ins Leben, in ihre Intuition einfach und nimm diesen Vibe auf, lass den auch durch dich hindurch durchfließen. Und meine Kinder waren auch meine größten Lehrer. Vieles, was ich heute bin, wäre ich nicht, wenn ich nicht meine Kinder hätte und meine Kinder mir nicht in irgendeiner Form aufgezeigt hätten, wo ich mir selbst im Weg stehe und wie ich mich eigentlich selbst begrenze und mir das Leben unnötig schwer mache.
Ich überlege gerade, vielleicht ist zum Schluss nochmal ganz gut, wenn wir uns nochmal gucken, was sind vielleicht so ein paar Punkte, die wir konkret unseren Hörern nochmal mitgeben können. Wenn jetzt jemand zuhört und ab morgen vielleicht eine Sache anders machen kann oder mal ausprobiert in seinem Training, seiner Ernährung oder vielleicht auch von der gedanklichen Herangehensweise, was würdest du diesem Menschen mitgeben?
Okay, also wenn jetzt jemand im Studio ist, dann könnte er beispielsweise sich einen neuen Trainingsplan machen lassen, eben mit einer neuen Intention dahinter, eventuell eine Körperanalyse, Messung, um zu wissen, okay, welche Lebensmittel tun mir gut, was möchte ich in Zukunft vermeiden, was baue ich mehr in mein Leben ein oder auch mal mutig sein und sagen, ich habe vielleicht in meinem Leben noch nie irgendwelche Kurse besucht, ich gehe jetzt mal rein, auch wenn da als Mann jetzt speziell irgendwie mehr Frauen drin sind, ich mache mal so einen Pilates-Kurs mit oder eine Mobility-Session oder sonst irgendwas oder ein Athletiktraining. Es gibt viele Möglichkeiten, sich auf Social Media heute zu inspirieren. Es gibt unzählige gute YouTube-Videos. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, der ist zwar im Moment ein bisschen passiv. Da gibt es auch einige Videos, die man machen kann. Körpergewicht, Mobility, Kettlebells und so weiter. Kann man mal reinschauen. Ansonsten vielleicht auch sich mal ein paar Personal Trainer Stunden gönnen, zu sagen, okay, das ist mein Zustand. Irgendwie da stagniert es bei mir. Kannst du mir helfen, mich da wieder in eine neue Richtung zu bringen, mich ein bisschen zu, ja, einfach an die Hand zu nehmen, um da mehr Zug, mehr Effektivität reinzubringen und das möglichst ganzheitlich. Ja, das sind gute Möglichkeiten, dann vielleicht auch öfter mal rausgehen in die Natur. Die Natur ist auch unglaublich inspirierend. Mir kommen oft die besten Ideen und die wirklich gute Dinge ins System einfach so, wenn ich in der Natur bin. in welcher Form auch immer. Das muss auch keinen sportlichen Kontext oder so haben, sondern einfach mehr Dankbarkeit, sich eins fühlen mit der Natur, sich zu verbinden. Das erdet auch sehr gut und Erden ist auch etwas Wichtiges. Gerade wenn wir im Kopf sehr aktiv sind, dann sind wir oft auch schlechter geerdet. Dann sind wir also kopflastig unterwegs und Erden ist auch ein wichtiges Tool. Das kann man auch lernen. Gibt es bei mir auf meinem Instagram auch ein Reel, wo ich das zeige, wie man sich erden kann und mit der Erde verbinden kann. Ja, und dann gibt es auch noch, ich habe vor knapp einem halben Jahr einen neuen Online-Kurs entwickelt, der nennt sich Strong, Mobile and Free. Da geht es um Training, Krafttraining und Mobility-Training nur mit dem eigenen Körpergewicht. Da sind einige Sessions, die wirklich ein gutes, solides Fundament bilden können für alle möglichen anderen Sportarten oder generell, um die Faszien und das Körpergefühl zu verbessern. Und da sind noch ein paar Ernährungstipps mit drin und auch ein paar geführte Meditationen. Also so ein rundum ganzheitliches Programm, auch mit zwei Trainingsplänen, zwei sechswöchigen Trainingsplänen, wo man einfach mal starten kann, wenn man jetzt gar nicht weiß, wie man loslegen kann, um vielleicht mit so einem Programm auch zu beginnen.
Prima. Und das verlinke ich auch alles in den Shownotes, wenn du dir das mal anschauen willst. Findest du auf der einen Seite den Instagram-Kanal von Stefan, den YouTube-Kanal und auch dieses Trainingsprogramm Strong Mobile Free verlinke ich. Dann bleibt mir nur zu sagen, Stefan, vielen, vielen Dank. Die Zeit ging mal wieder viel zu schnell rum. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ich hoffe, für dich als Zuhörerin, Zuhörer war es auch eine spannende Reise, wo wir so ein paar Dinge zumindest mal anleuchten konnten, vielleicht auch den einen oder anderen Impuls mitgeben. Und ja, der letzte Impuls, Stefan, der liegt bei dir. Du hast das letzte Wort. Das ist so ein bisschen die Tradition hier bei Fitness mit Marc. Fiktiv gedacht, du kannst auf jedem Smartphone da draußen eine Nachricht aufpoppen lassen. Was steht da?
Die Message, die ich gerne rausgeben würde, die lautet: Nutze deine kostbare Zeit, deine kostbare Lebenszeit. Erkenne dich selbst und sei glücklich.
Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.